Wir haben heute Morgen aus 1. Korinther Kapitel 1 gehört, wurde vorgelesen und meine Predigt kommt heute Morgen teils aus 1. Korinther Kapitel 1 und teils aus Apostelgeschichte Kapitel 18 über die Gemeinde in Korinth. Übrigens für die Bibelstunde nächste Woche oder am Mittwoch werden wir ein offenes Bibelstudium haben. Das heißt, wenn du Fragen über die Bibel hast, bring deine Fragen mit. Das wird unser Thema für das Abendsein oder Fragen über das Leben als Christ. Bring deine Fragen mit. Das wird das Thema für unsere Bibelstunde sein. Und dann noch etwas. Ich habe letzte Woche gebeten, dass ihr für unseren Sohn Jason betet, da er in einem Feuerbrand oder bei einem Feuerbrand tätig war. Erstens der Waldbrand, ja, Waldbrand habe ich gemeint. Der Waldbrand ist weitgehend unter Kontrolle. Und dann zweitens, sein Dienst dann ist vorbei. Er hat gebetet, dass der Herr ihm einen freien Tag schenken würde. Er hat 3-4 Wochen lang ununterbrochen gearbeitet und wir haben mit ihm dafür gebetet. Der Herr hat es geschenkt. So, danke, dass ihr für ihn, für seine Sicherheit gebetet habt. Die Lage ist jetzt nicht so prekär. Was denkst du, wenn du das Wort die Gemeinde in Korinth hörst? Wenn du bereits viel in der Bibel gelesen hast, vielleicht denkst du an die Spaltungen, die es in der Gemeinde damals gab, in Korinth. Oder denkst du über die Überheblichkeit von manchen Geschwistern dort, die wir in Korintherbrief finden? Oder über den Missbrauch von dem Abendmahl, der es dort gab. Oder über die Übertreibung von Bedeutung, von geistlichen Gaben, die es bei manchen gab damals. Oder denkst du über die falsche Lehre, die einige gelehrt haben oder gehalten haben zum Thema Auferstehung? Oder denkst du über die Streit, die die Gemeinde selbst mit Paulus gehabt hat? Wir wollen, wenn solche Gedanken aufkommen, wir wollen nicht vergessen, dass der Apostel Paulus diese Menschen ganz gut kannte. Er hat sehr viel Zeit mit denen verbracht und wir finden auch, dass er sie sehr liebte. Sie waren eine Gemeinde, lesen wir in Kapitel 1 von 1. Korinther, die befestigt im Glauben war, die in der Lehre befestigt war und die Wiederkunft Jesu erwartet haben. Wir können sehr viel Gutes über diese Gemeinde sagen. Sie war auch eine große Gemeinde. Wie groß, weiß ich nicht, aber sicherlich eine von den größten außerhalb Jerusalem und Antiochien, die es gab. Jedoch, diese Gemeinde hatte einen Ruf. Und der Ruf war nicht immer so ganz gut. Die Stadt Korinth wurde 750 vor Christus gegründet. An einer Landenge in Südgriechenland. 146 nach Christus wurde diese Stadt total zerstört. Die Römer haben die Stadt total zerstört. Und dann 100 Jahre später hat Julius Caesar diese Stadt wieder aufgebaut. Unter anderem wurden viele Sklaven in Rom, es gab zu viele eigentlich damals, und viele Sklaven von Rom wurden befreit und zu dieser neuen Stadt gesandt. Korinth kontrollierte den Handel zwischen dem Ägäischen Meer und dem Adria. Schiffe wurden, dies ist wirklich interessant, Schiffe wurden dort von einem Hafen hingerollt, vom Osten nach Westen, von Westen nach Osten zu dem nächsten Hafen. Und das heißt, das hieß dann, dass Korinth den Handel kontrolliert hat, von Westen nach Osten und umgekehrt in der Gegend. Es ist schwierig festzustellen, wie groß die Stadt war. Manche Gelehrten sagen, dass das 100.000 Menschen war. Andere sagen, nee, 300.000 bis 400.000 Menschen. Sie war auf jeden Fall sehr groß und sehr bedeutend in der römischen Welt. Als Handelsstadt, als Hafenstadt gab es jede Art von Menschen, die zu der Stadt hingezogen wurden. Geschäftsleute, Handwerker, Matrosen, Politiker, Philosophen, Prostituierten, Betrüger, Vertreter von verschiedenen Religionen. Und man kann sich feststellen, in Korinth könnte man jede Sünde, die es damals gab, finden. Es gab in der Stadtmitte einen überdachten Gehweg mit 100 Statuen von verschiedenen Göttern darin. Man könnte entlang laufen und wurde von jedem Götten getroffen. Paulus schrieb ins 1. Korinther Kapitel 8 und Vers 5, denn wenn es auch sogenannte Götter gibt im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter und viele Herren gibt, sicherlich ist er entlang gelaufen und wusste genau, wie die Lage in Korinth war. Stell dir vor, ein messianischer Jude, Paulus, landet in dem heidnischen Korinth. Wie könnte er überhaupt von seinem Herrn Jesus sprechen? Wie könnte er seine Missionsarbeit voranbringen? Denn das, was Paulus zu predigen hatte, widersprach das Leben und das Denken von der ganzen Gesellschaft auf alle Ebenen. Wie kannst du das Evangelium erfolgreich verbreiten in einer Gesellschaft, die die Ökumene sehr hoch hält und die ökumenische Bewegung? Nun, wir sollen mal darüber nachdenken. Die Stadt Korinth hatte eine Gesellschaft, wo die ökumenische Bewegung bis zum geht nicht mehr gehalten war. Wie kannst du das Evangelium in einer Gesellschaft verbreiten, wo die Naturwissenschaft und die Philosophie, die Bibel, ihre Wunder richtig lächerlich gemacht hat, wie wir alle erlebt haben? Korinth war sehr ähnlich. Sie war voller Philosophen. Im Korintherbrief finden wir das Wort Weisheit 29 Mal. Das ist viel. Und wisst ihr, das Wort im Griechischen für Weisheit oder ein Wort dafür, Hauptwort dafür, ist Sophia. Okay? Sophia. Wenn wir das Wort, also den Namen von einem Mädchen zu viel hören. Okay? Das ist die Bedeutung davon. Weisheit. Philosophie hieß jemand, der die Weisheit liebte. So die Philosophen damals wurden verstanden als Menschen, die die Weisheit liebten. Interessanterweise, Paulus gebraucht das Wort Weisheit, Sophia, 29 Mal im 1. Korintherbrief. Mit den Gedanken von den Gelehrten damals wurden sie konfrontiert in Korinth. Für die Philosophen in Korinth damals war die Auferstehung undenkbar. Kommen wir zurück zu uns. Wie willst du offen zu der Bibel stehen und ein keusches Leben führen in einer Gesellschaft, wo Sex als höchste Priorität und ein homosexuelles Leben als unantastbares Recht hochgepriesen werden? So eine Gesellschaft hat Korinth auch gehabt. Ich möchte dann, dass wir in Apostelgeschichte Kapitel 18 mal schauen. Apostelgeschichte Kapitel 18. Wie kannst du das machen? Wie kannst du das Evangelium verbreiten, erfolgreich verbreiten, in einer Gesellschaft, wo so viele Dinge los sind, die unseren Glauben widersprechen und es für uns richtig schwer machen, wenn ich mal daran denke, wir hatten Konkurrenz gestern. Wir hatten Konkurrenz gestern bei dem Büchertisch. Das Evangelium wurde trotzdem verbreitet. Apostelgeschichte, Kapitel 18, und ich lese ab Vers 1. Danach schied er von Athen, das heißt Paulus, und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Damit wir verstehen können, wie Paulus das geschafft hat und wie wir das auch schaffen können, möchte ich, dass wir vier Faktoren in Korinth betrachten, vier Faktoren von seinem Dienst in Korinth betrachten. Erster Faktor, Paulus hat Partner gewonnen. Öfters denken wir, okay, ich schaffe das alleine. Manches können wir alleine schaffen, aber ich möchte dir sagen, wenn du etwas andauernd haben möchtest und wenn es das um das Evangelium geht, dann brauchst du Partner. Er hat Partner gewonnen. Anscheinend sind Priscilla und Aquila bereits in Rom zum Glauben gekommen. Bis dahin, in der Zeit, gab es das Evangelium in Rom. Und sie haben sich anscheinend bekehrt, denn sie hatten sofort eine Einigung zusammen mit Paulus. Nun, was war das alles? Wir finden in verschiedenen Schriftstellen aus der damaligen Zeit, und einer heißt Suetonius. Sie schreiben über die gleiche Erfahrung, und was geschehen ist damals, ist, dass es einen Streit gegeben hat unter den Juden und sogar ein heftiger Streit. Und es hat die Bevölkerung so geärgert, dass der Kaiser Claudius verstanden hat, ich muss etwas unternehmen. Und interessanterweise, mindestens zwei von diesen Schriftstellen, wenn nicht drei, sagen, es ging um einen Christus. Das heißt, viele haben sich zu Jesus bekehrt und das hat einige anderen Juden richtig geärgert und es gab einen heftigen Streit, viele Auseinandersetzungen in der Stadt damals. Und Claudius meinte, genug, jetzt mal Schluss, alle Juden raus. Und sie wurden für eine Zeit lang von Rom verbannt. Es gibt auch Hinweise in dem Buch von Hebräerbrief darüber, was geschehen ist. Und diese zwei haben sich auf den Weg gemacht nach Korinth. Anscheinend waren sie schon reiche Leute, aber auch gute Handwerker. Sie hatten ein gutes Geschäft gehabt und sie haben Paulus Arbeit angeboten, damit er leben könnte und weiter sein Werk tun könnte. Er hat Partner gewonnen. Zusammen mit diesen zwei engagierten Christen fing Paulus sein Missionswerk in Korinth an. Sie haben Paulus verstanden, sie sind zu ihm gestanden, sie haben ihn unterstützt, wie gesagt, sie haben ihm Arbeit mal angeboten und zusammen mit Paulus haben sie das Evangelium verbreitet. Wenn Gemeindegründung gemacht wird, dann ist es schwierig, wenn einer das alleine tut. Ihr habt bereits gehört, aber ich denke, ich kann das schon wiederholen, dass als Linda und ich nach Erlangen angekommen sind mit unseren vier Kindern, 1990 gab es niemand da, der gesagt hat, wir wollen mit dir Gemeindegründung tun. Und nach einem fast ein Jahr nichts, und wir haben gebetet und gebetet, und Gott hat uns dann schließlich, kurz davor, dass wir angefangen haben, einen Monat vorher, zwei Familien. Und diese Familien waren jeden Sonntag da, jeden Mittwoch da, immer wieder bei Gebetstreffen da. Sie waren sehr evangelistisch und sie sind heute da in der Gemeinde aktiv. Ohne die hätte es keine Gemeindegründung gegeben. Es ist wirklich schwierig zu versuchen, das Ganze alleine zu tun. Man muss Partner gewinnen. Das ist Nummer eins. Versuche es nicht alleine zu tun. Nummer zwei, zweiter Faktor. Paulus fing an, wo es eine Basis gegeben hat. Vers 4. Er unterredete, Kapitel 18, Apostelgeschichte, er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugt Juden und Griechen. Als aber sowohl Silas als Timotheus auch Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttete er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komm auf euren Kopf. Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Ganz gezielt ist Paulus zu den Juden gegangen. Zu der Synagoge ist er gegangen. Ganz gezielt, was er auch immer wieder getan hat, noch einmal in Korinth. Die Menschen in der Synagoge waren Menschen, die bereits an den Gott der Bibel glaubten. Die Bibel selbst glaubten. Und sie kannten, und die Bibel kannten, entschuldige. Und wenn sie bereits das Alte Testament glaubten, dann waren sie überzeugt, es wird ein Messias geben. Und nicht nur das. Weil es Sünde gibt, lernen wir aus der Bibel, es muss auch Opfer für Sünde geben. Das haben sie bereits verstanden. Das war ein Boden. Auf diesen Boden hat er angefangen. Es gab Geschwister, die ich kenne, die in Berlin eine Gemeindegründungsarbeit angefangen haben. Und sie haben gemeint, es gibt so viele Gemeinden, wo so viele Gemeindegründungsprojekte, wo es Christen geholt werden und es fängt an. Wir wollen nur die Ungläubigen gewinnen. So wollen wir anfangen. Und das haben sie gemacht für eine Zeit lang, haben ein paar Leute zu dem Herrn geführt. Und einmal hat einer zu mir gesagt, weißt du, jetzt verstehe ich etwas. Diese Leute brauchen so viele neue Informationen und es fehlt denen Vorbilder. Es sind nur die amerikanischen Missionaren, die Vorbilder sind und wir sind sowieso eigenartig als Amerikaner. Und sie denken, das schaffe ich nicht. Paulus hat mit Menschen angefangen, die bereits die Bibel geglaubt haben. Ich sage nicht, dass sie gerettet waren, aber sie haben bereits die Bibel geglaubt, haben bereits verstanden, dass es einen Messias gibt und haben bereits verstanden, dass es Blut geben muss für die Sünde. Haben bereits kapiert. Das war sein Boden. Und es hilft heutzutage, wenn wir etwas Neues anfangen, dass es auch Christen gibt, die auch mithelfen. Zumindest am Anfang. Und dann in dem Gemeindeleben danach. Solche Menschen leisten ein gesundes, stabiles Leben. Das ist etwas Wichtiges. Sie hatten gelernt zu leben, wie die Bibel es sagt, dass man leben kann. Und jetzt möchte ich, dass ihr alle zuhört. Denn die meisten von euch haben eine ganz wichtige Aufgabe, die ihr erfüllen könnt. Manchmal kommt ein Mensch in der Gemeinde aus einer Familie, wo es keine Liebe gegeben hat und die Kinder missbraucht wurden. Und sie kommen zum Glauben. Sie erleben echte Liebe in Jesus Christus. Aber wie lebt man das aus? Wenn es stabile Familien gibt, wenn es Familien gibt, wo es Liebe gibt, dann kann dieser Mensch das sehen und sagen, so funktioniert's. Manchmal gibt es einen Mensch, der aus der Drogenszene zum Glauben kommt, kommt in der Gemeinde, er wurde befreit und man merkt, wie froh diese Person ist. Er wurde gereinigt. Er wurde befreit. Aber wie führt man dann ein gesundes Leben? Wie schafft man es, zuverlässig zu sein? Solche Fragen kommen in ihren Kopf hoch und sie fragen, wie schafft man das? Das Wort Gottes hilft. Das Wort Gottes hilft eine Menge. Das ist die endgültige Antwort, aber wenn Sie stabile Familien sehen, dann können Sie auch verstehen, wie das geht. Und Sie können mit Menschen sprechen und sagen, wie schafft man das? Praktische Hilfe. Manchmal kommt ein Christ zum Glauben aus Unmoral und aus den tiefen Sünden. Und diese Person ist so froh, dass Jesus sie vergeben hat. Aber wie lebt man jetzt mit diesem Retter? Es hilft, wenn es Ehepaare gibt, die nicht kritisch auf die anderen schauen. Das nicht, bitte. Jedoch jahrelang zueinander treu geblieben sind und einander lieben, wirklich lieben. Das ist, was solch eine Person braucht. Das ist eine Hilfe, die eine stabile Familie oder ein stabiles Ehepaar oder ein Mensch, der ledig ist und ein stabiles Leben führt. Das ist das, was es in eine Gemeinde geben kann, als Hilfe für Menschen, die aus solchen Hintergrund kommen. Dritter Faktor, das wir von Paulus finden, und jetzt möchte ich, dass wir wieder in 1. Korinther schauen. 1. Korinther, Kapitel 1, wir haben es heute Morgen gehört, und ich möchte Verse 18 bis 25 mal vorlesen. Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Als Jesus auf Erden war, haben die Juden von ihm Zeichen gefordert. Die Tatsache ist, Jesus hat ganz viele Zeichen gezeigt. In Johannes Evangelium sagt er zum Schluss, alle diese Zeichen hat Jesus gezeigt und seine Herrlichkeit dadurch gezeigt. Johannes gebraucht 7 Zeichen von den vielen, die Jesus getan hat. Jesus hat mehrere Zeichen getan, übernatürliche Dinge gemacht. Und die Mehrheit von den Juden waren trotzdem ungläubig. Forderten immer noch ein Zeichen und Gottes Antwort dazu war nur eins. Ein gekreuzigter Messias, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Das ist Gottes Kraft. Die Griechen damals, die waren für die Philosophie berühmt, so sehr berühmt. Die Griechen suchten Weisheit. Sie haben ganz vieles erforscht. Sie haben wirklich wunderbare Dinge geschrieben. Ich habe sie gelesen, also viele davon. Für mich ist es ganz interessant zu lesen, was sie zu sagen haben über die Welt, über Dinge, über Wissenschaft, was weiß ich. Sie haben geforscht und geforscht, aber Gott nicht einmal kennengelernt durch ihre Philosophie. Kennst du Menschen, die eine Philosophie haben? Ich sage nicht einen richtigen Philosophen, vielleicht kennst du einen, aber die meisten von uns nicht. Aber kennst du einen, der eine Philosophie hat? Francis Schaeffer hat vor ungefähr 50 Jahren geschrieben, jeder Mensch hat eine Lebensphilosophie. Aber manche Leute sind richtig wissbegierig. Sie lernen ganz viel von der Geschichte. Vielleicht ist das ihre Konzentration, die Geschichte, und sie lieben es sehr. Oder vielleicht Politik. Oder vielleicht Psychologie. Oder vielleicht Naturwissenschaft. Oder sogar Esoterik. Und wenn du mit denen sprichst, dann merkst du, sie wollen irgendwie, dass die Bosheit aus der Welt geschafft wird. Irgendwie. Das ist ihr Ziel, dass es nicht mehr so boshaft wird, dass es den Menschen besser gehen wird. Sie lernen und sie lernen und vielleicht unternehmen sie etwas. Sie streben sich nach das Gute. Sie finden aber keinen Hebel, Bosheit aus der Welt zu schaffen und das Gute endlich zu etablieren. So ganz viele Menschen versuchen das zu tun. Und sie kommen zu keinem Erfolg. Und Gottes Antwort ist folgendes: Ich habe meinen Sohn für deine Sünden geopfert. Jahrhundertelang, jahrtausendelang haben Menschen versucht, irgendwie Bosheit aus der Welt zu schaffen und waren erfolglos. Und innerhalb 6 Stunden an Golgatha, in einem Schlag, hat Gott das getan. Durch Jesus Christus. Teufel, Bosheit und Tod besiegt. Alle. Mit einem Schlag. Und das, was er von einem Menschen verlangt, und vielleicht sitzt jemand heute hier und du sagst, ich weiß nicht, ob ich zu Gott gehöre. Das, was er von dir verlangt, ist, dass du an diesen gekreuzigten Jesus glaubst und dich vor diesen gekreuzigten neigst und sagst, Herr, mein Herr, ich nehme dich an. Und wenn du Jesus kennst, sollst du das niemals vergessen, was Jesus für dich getan hat, was kein anderer für dich tun könnte. Und dann ganz schnell, 4. Faktor, wie Paulus das geschafft hat in Korinth, und Korinth ist so ähnlich wie unsere Gesellschaft heute. Wir können so viel von ihm lernen, diese 4 Faktoren. Faktor Nummer 4, ich lese in Apostelgeschichte 18, Vers 9. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in diese Stadt. Und er hielt sich 1 Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Ist das nicht zu staunen, dass auf einmal Jesus spricht und sagt, es werden noch viel andere Menschen sich bekehren, Ich kann es dir garantieren, Paulus. Denn er kennt die Zukunft. Er sagt, ich habe viele Leute in diese Stadt. Bleib dabei. Und Paulus ist dabei geblieben. Es ist für Paulus gelungen, weil Gott wusste, dass viel mehr zu tun war. Er ermutigte Paulus und Paulus übernahm die Aufgabe, bleibe und predige weiter. Gott hat vor, viele Menschen in Nürnberg zu erreichen. Und die Frage für uns ist, machen wir mit? Und jetzt möchte ich alles zusammenfassen. Und nicht vergessen, wie wir angefangen haben. Und wir werden nicht so viel über diesen letzten Punkt, den ich sage, nicht so viel sagen, aber wir sollen es wohl bemerken. Der Weg Gottes, um Menschen in so einer Gesellschaft zu erreichen. Wir finden in diesen zwei Texten erstens, Menschen werden durch das Evangelium bekehrt. Egal, wer sie sind. Nummer zwei, der Heilige Geist erneuert Menschen. Das ist Nummer zwei. Es ist seine Arbeit. Nummer drei, Jesus baut seine Gemeinde, haben wir hier gefunden. Alles Gott. Aber für den Ruf von einer Gemeinde bist du verantwortlich. Ein jeder von uns. Für den Ruf sind wir verantwortlich. Mache ich mit Gott mit? Höre ich auf ihn zu? Darum geht's. Wir wollen